Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Freitag, der 14. Juni. Das Datum sage ich so explizit, weil heute der feministische Streik ist. Land auf, Land ab versammeln sich Frauen und machen auf ihre Rechte aufmerksam. Auch hier in Chur.
Nicht stillstehen, es muss noch mehr passieren.
Wir haben die Gleichstellung noch nicht erreicht und wir müssen weiter dafür kämpfen.
Wie die Stimmung war auf dem Alexanderplatz, das gibt es in dieser Sendung. Anfangen tun wir aber mit einem Ereignis, das ein kleines Dörfli weltbekannt gemacht hat. Denn vor einem Jahr war der Rutsch in Brienz. Wir schauen zurück und führen. Mein Name ist Dias Fritschi. Schön, sind ihr mit dabei. Kein anderes Dorf hat letztes Jahr so viel Aufmerksamkeit erregt wie Brienz. Weltweit hat der Fehlsturz, die Evakuierung von einem ganzen Dorf und der Rutsch für Schlagzeilen gesorgt. Dann vor ziemlich genau einem Jahr, am 16. Juni 2023, ist es dann passiert. Ein grosser Teil des Fels oberhalb von Brienz ist abgerutscht. Darum schauen wir heute ein Jahr zurück. Manuela Meule hat Stimmen und Eindrücke rund um den Brienzer Rutsch zusammengetragen.
Man steht mit dem Gedanken von Brienz auf und man geht mit dem Gedanken von Brienz ins Bett.
Wenn der Trend so weitergeht, müssen wir effektiv davon ausgehen, dass es zu einem grösseren Abbruch aus dem Gebiet Insel
kommen. Leider bewegt sich die Insel mit einer sehr hohen Geschwindigkeit und leider muss man nach wie vor davon ausgehen, dass sie in den nächsten 2 bis 6 Wochen abbrechen könnte.
Wir haben den Leuten gesagt, sie sollen jetzt ihre Vorbereitungen abschliessen, weil wenn die Evakuierung veranlasst wird, dann haben die Leute nur noch 3 Tage Zeit, um ihr Dorf zu verlassen.
Was brauche ich? Was ist für mich das Wichtigste, was ich mitnehme und was lohne ich da?
Das ist eine grosse Belastung, der Gedanke, dass man sein Dorf verlassen muss, auch wenn das nur vorübergehend ist, aber doch für eine lange Zeit, der belastet die Leute sehr.
Kommt sicher gut mit der Hilfe, die es nötig haben. Ich habe nichts, ich verliere nichts. Nur die Heimat.
Die Stimmung an sich ist schon sehr, sehr komisch. Man hat fast keine Leute gesehen, fast keine Bewohner. Wenn man Bewohner gesehen hat, dann sind sie mitgepackt ins Auto. Und die Situation ist definitiv ernst und das hat man gespürt.
Die nächste Stufe ist noch die Stufe Rot. Ja, dann gilt ein absolutes Vertretungsverbot für Brienz.
Bewohnerinnen und Bewohner haben bis am Freitagabend um 6 Uhr Zeit, um das Dorf zu verlassen. Nachher dürfen sie hier nicht mehr übernachten.
Brienzer und Brienzerinnen haben sich mit dem Szenario, dass sie evakuiert werden, jetzt auch langsam abgeben.
Ist ja gleich, wenn ich fort bin, dass ich es nicht hören muss. Aber ich habe nicht Angst. Es ist schon gut.
Man leidet natürlich auch mit den Brienzerinnen und Brienzer mit und vor allem auch mit den Landwirten, wenn man noch muss auch das Vieh evakuieren, kurz bevor man auf die Alpen geht. Also es ist eine grosse Herausforderung.
Zuerst haben sie mich aus der gewohnten Umgebung rausgerupft und dann haben wir am Freitag haben wir gerade noch die Kühe alle müssen evakuieren. Dann mussten sie in einen anderen Stall müssen. Aber wenigstens schauen sie in der Bündner Arena gut zu denen, dass man wenigstens die Sorge nicht hat.
Gestern Abend war es eben nicht ruhig, sondern totenstill. Kein Mensch war mehr dort. Alle Fensterläden waren zu, in ihnen hat Licht brennt. Und so ein Dorf so menschenleer und eben auch tierleer zu sehen, das ist schon kein schöner Anblick. Es war eine bedrückende Stimmung und keine schöne Stimmung im Brien.
Es haben alle eine Wohnung gefunden. Es sind alle können wieder dort in die Schule, wo sie gewohnt waren, um in die Schule zu gehen. Also das ist einmal schon sehr positiv.
Ja, jetzt haben wir langsam gut eingelebt.
Die erste Frage, die immer kommt, ist, wenn kommt es, wann können wir zurück? Das ist ganz klar. Es braucht jetzt natürlich unheimlich viel Geduld.
Sehr knapp vor einem Ereignis würden wir dann auch die umliegenden Verkehrsträger schliessen.
In den letzten paar Tagen hat es relativ viel geregnet.
Die Geschwindigkeit nimmt dauernd zu.
In der Nacht ist ein grösserer Teil des absturzgeförderten Felsen abgebrochen.
Die Albala-Linie von Rätuspan ist zwischen Tiefenkastel und Filisur gesperrt.
Wir sind eigentlich davon ausgegangen, dass so ein Schutzstromsdorf eigentlich erreicht. Und jetzt zu sehen, dass es nicht passiert ist, ist eine riesengroße Erleichterung.
Wir haben gehofft, aber dass das Szenario dann auch so wirklich eingetreten ist, das ist schon eine grosse Erleichterung. Die Schäden im Dorf hat es keine gegeben.
Über die Volumen weiss man noch nichts. Man sieht aber, wenn man einen Hang her schaut, dass es ein grosser Teil der Insel war. Aber ob das jetzt ein Drittel oder die Hälfte oder sogar mehr war, können wir im Moment noch nicht sagen.
Der Schuttkegel hinter dem Dorf auf der Kantonstrasse Richtung Landschlenz ist etwa 15 Meter hoch. Und das Loch, das man jetzt im Hang sieht, der grosse Einschnitt, der ist rund 50 Meter tief. Das sind also enorme Zahlen, grosse Masse. Und umso mehr ist es, wirklich, können wir glücklich sein, dass dem Dorf nicht passiert ist.
Jetzt sind wir gespannt, was wir hier antreffen werden.
Irgendwie bin ich froh, kann ich jetzt zurück. Es ist ein freudiges Gefühl.
Die Koffer packen wir auspacken und wird versorgt.
Ich schaue rauf, wo kommt es runter, und für mich ist das okay. Es gehört einfach dazu.
Eine wichtige Rolle hat natürlich auch der Gemeindepräsident von Albola Alvaro gespielt, Daniel Albertin. Bei dem Zusammenschnitt, den wir gehört haben, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen?
Das ist ein ganz spezieller Moment gewesen, jetzt, als ich den Zusammenschnitt gehört habe. Eigentlich habe ich Hühnerhaut gekriegt, als ich die einzelnen Ausschnitte aus dieser ganze Zeit vor der Evakuierung bis zur Evakuierung nachher, wo dann sich die Insel entleert hat und bis dann, wo der wieder die Bevölkerung hat können zurückgehen konnte, ist das nur in dieser kurzen Sequenzen ist das so ein Bad von dem Gefühl gewesen. Ja, am liebsten hatte ich es dort, wo sie wieder zurückgehen durften.
Gerade am Anfang des Zusammenschnitts hat man sie gehört. Man steht mit dem Gedanken von Brienz auf und geht mit dem Gedanken von Brienz ins Bett. Hat sich das jetzt gelegt, ein Jahr später, oder ist das immer noch so?
Nein, das, wenn man würde sagen, das hat sich gelegt, ist es nicht richtig, weil Brienz beschäftigt uns heute auch noch jeden Tag und mit den Geschwindigkeiten, die man momentan im Dorf hat, mit den Abbrüchen, die man am Berg hat, das wäre falsch, wenn man würde sagen, das ist heute nicht mehr so.
Gehen wir in die Zeit zurück. Am Dienstag, 9.05.2023, hat der Gemeindeführungsstab an einer Bevölkerungsinformation gesagt, dass die Leute 3 Tage Zeit haben, um ihre Sachen zu packen und das Dorf zu verlassen. Wie haben Sie die Stimmung wahrgenommen? Also etwas Schönes wird, also das Wärli geht nicht gewesen sein?
Nein, bei weitem nicht. Wir haben natürlich unsere Bevölkerung schon seit im März mit dieser Situation konfrontiert. Man hat auch bereits etliche Informationsveranstaltungen gemacht, weil man einfach gesehen hat vom Januar an, dass sich die Insel schneller bewegen tut. Es ist für die direkt Betroffenen nicht eine Situation gewesen, wo überraschend gekommen ist. Aber doch, wo sie dann da war, wo der Gemeindeführungsstab die Entscheidung hat müssen treffen, dass all die Vorbereitungen, die wir gemacht haben, jetzt einfach eine Realität wird, dass man die jetzt umsetzen muss. Ja, das war schon ein spezieller Moment für uns als Gemeindeführungsstab, für mich als Person, aber umso mehr noch für die direkt Betroffenen.
Aber schlussendlich hat es keinen Weg daran vorbeigegeben?
Nein, das ist so. Die Situation hat es auch gezeigt, dass es die Evakuierung gebraucht hat. Wir hatten einfach ein riesiges Glück gehabt, dass der Schutzstrom vor dem Dorf den angehalten hat und dass nichts kaputt gegangen ist vom Dorf, von der Grundinfrastruktur und dass vor allem alle Bewohnerinnen und Bewohner und alle Nutztiere aus dem Gefahrenperimeter draussen gewesen sind und niemand zu Schaden gekommen ist.
Wie haben denn Ihre Tage ausgesehen? Also viel geschlafen werdet ihr nicht haben?
Es waren schon ein bisschen Straubetage, weil man hat nicht viel geschlafen, man war sehr gefragt, aber man hat schlussendlich auch den Schlaf nicht gefunden, weil man hat gewusst, was für eine Verantwortung das man hat. Und ich glaube, wenn man die Verantwortung, die man hat, dann auch wahrnimmt, wäre es wahrscheinlich falsch, wenn man einen guten Schlaf hätte zu dieser Zeit.
Und am Schluss wollt ihr auch sagen, oder könnt ihr jetzt auch sagen, wahrscheinlich, wir haben alles Menschenmögliche gemacht für die Leute.
Ja, wir haben probiert, um die Vorbereitungen auch mit dem Kanton, mit dem Amt für Militär und Zivilschutz so gut wie möglich zu vorbereiten. Und im Nachhinein muss man sagen, die Vorbereitungen, die Planspiele und all die Ausbildungen, die man gemacht hat im Gemeindeführungsstab, die hat es gebraucht, um so ein grosses Ereignis dann auch zu bewältigen.
Bei diesem Ereignis haben Sie vor allem für alle anderen etwas gemacht. Ist mal irgendjemand zu Ihnen gekommen und hat ehrlich gefragt, hey Daniel, wie geht es dir eigentlich?
Ja, ich hatte wirklich auch Freunde, die mir angerufen haben und gefragt, wie geht es dir, brauchst du Hilfe? Und das stellt natürlich in einer besonderen Situation schon auf, wenn einfach Kollegen auch aus alten Zeiten anrufen und fragen, wie es einem geht. Das gibt auch Kraft, dass man, und das Gespür, dass man getragen wird, dass die Arbeit, die man macht, nach außen geschätzt wird und dass man natürlich auch spürt, dass man in gewissen Situationen wahrscheinlich schon sehr gefordert ist und man so ein paar Worte durchaus brauchen kann.
Und dann ist es eben ums Worten gegangen, immer der Blick gegen oben. Man hat nie gewusst, wann passiert es, jetzt sollte es passieren, ja, es geht gleich nicht. Bange Zeit schlussendlich.
Ja, natürlich, das Warten war eine bange Zeit und es ist auch ein bisschen länger gegangen, als was wir das ganz am Anfang erhofft haben. Die Geologie, die Natur hat eine Weile nicht ganz so mitgespielt, wie unsere Modelle das errechnet haben. Aber schlussendlich muss man sagen, wir haben eigentlich eine Punktlandung gemacht mit unseren Geologen zusammen, weil wir haben, es ist errechnet worden, wenn sich die Insel ungefähr entladen tut. Und im Nachhinein muss man sagen, ja, also die Berechnungen sind sehr, sehr genau gewesen, wenn man das vielleicht auf ein bisschen einer anderen Zeitachse anschaut.
Am 16. Juni 2023 sind dann 1,2 Millionen Kubikmeter Fels runtergekommen. Und das mitten in der Nacht, sind Sie da aus dem Nest geschält worden oder sind Sie sowieso wie aufgerufen, wach gewesen?
Nein, wir haben bereits zu Abend um 6 Uhr hat mein Stabschef mir telefoniert und gesagt, anhand des Geologenberichts müssen wir eine Gemeinsführungsstabssitzung einberufen. Die haben wir dann auch auf die halbe 10 Uhr online einberufen, weil man gesehen hat, dass die Bewegung derart schnell ist. Und wir haben dann die Gemeinsführungsstabssitzung um 10:30 einberufen, 9:30 einberufen. Die erste ist dann bis ungefähr 11:30 gegangen, bis wir alle Vorbereitungen getroffen haben. Und da hat man dann gewartet, quasi, bis sich die Inseln entleert. Also da von Schlafen ist dann nicht mehr viel rum gewesen.
Und ist das auch eine Erleichterung gewesen? Endlich ist es runtergekommen oder gleich ein mulmiges Gefühl gehabt?
Ja, vor allem ein mulmiges Gefühl war es, bis wir die ersten Bilder hatten, am Morgen um 4:30 ungefähr. Und dann Gewissheit hatten, dass sich die Insel entleert hat, aber nichts passiert ist. Dort war wirklich ein gutes Gefühl in einem, obwohl man ein grosses Ereignis hatte, aber wo nichts passiert ist. Und das war wie eine Erleichterung.
18 Tage später dann haben die Leute auch schon wieder zurück können. Wieso ist denn das so schnell gegangen?
Ja, also die Leute konnten zurückgehen, weil man gesehen hat, dass die Gefahr, nachdem sich die Insel dann entleert hat, für die Bevölkerung nicht mehr besteht. Also alle unsere Messinstrumente haben uns eigentlich grünes Licht gegeben, sodass man die Bevölkerung wieder zurück ins Dorf gehen kann.
Dann war aber die Arbeit ja noch nicht fertig gewesen.
Nein, bei weitem nicht. Bevor wir überhaupt die Leute ins Dorf zurücklassen konnten, hätte man natürlich vom technischen Dienst die ganze Infrastruktur prüfen, ob die ganze Infrastruktur keine Schäden hatte. Man musste das ganze Wasserleitungsnetz spülen, desinfizieren, weil das Wasser ist natürlich fast 3 Wochen gestanden. Es hat sehr viel Arbeit gegeben. Man hat geschaut, dass der technische Dienst auch ein Dorf vorbereitet, das nicht verwildert aussieht, wenn die Bevölkerung zurückkommt, dass sie bereits wieder quasi wie in ein belebtes Dorf zurückkommen. Weil das ist natürlich wichtig auch für die Moral von einem und jedem, der hier oben lernt, wohnt, dass er nicht in ein, quasi in ein verwildertes Dorf zurück muss.
Eben, wenn man es mal zusammenrechnet, das sind ja dann 70 Tage gewesen, wo eigentlich niemand in dem Dorf war. Wie sieht das nach 70 Tagen dort innen aus?
Also es geht ganz schnell, dass es unpflegt aussieht, dass es wirklich verlassen aussieht. Und das sind auch die Eindrücke, die wir geblieben sind nach der Evakuierung am Abend, am Freitagabend, wo ich musste schauen, dass sich alle an die Evakuierungsregeln gehalten haben. Es ist ein ganz spezielles Gefühl, wenn man dann durch ein Dorf läuft, wo man niemanden mehr sieht, nicht einmal eine Katze mehr sieht. Also das ist wirklich, das fährt ein.
Jetzt ist es in dieser Zeit, das ist der Winter dann gekommen. eigentlich eine Art Frühling, ein bisschen Sommer, wo ich dem jetzt nicht so würde sagen, es regnet die ganze Zeit. Nicht sehr dienlich für den Hang.
Nein, das ist schon. Wir haben sehr viele Niederschläge. Wir haben auch schon sehr viele Niederschläge im Herbst gehabt. Und das zeigen auch die Messresultate. Wir haben jetzt doch im Messhäuschen, wie wir sagen, mitten im Dorf, haben wir eine Beschleunigung von fast 2,10 Meter hochgerechnet. Vor einem Jahr sind wir bei einem Meter gesehen. Und das ist natürlich für die Grundinfrastruktur, aber auch für das Gespür von einem, von jedem, nicht förderlich, wenn man sieht, dass man auf der einen Seite versucht, mit dem Sondierstollen und jetzt mit dem Entwässerungsstollen, den man letzte Woche hat können anschiessen, die grosse Hangrutschung zu stabilisieren. Und parallel hat man eine Rutschgeschwindigkeit von 2,10 Meter. Also wir haben noch nie so viel Rutschgeschwindigkeiten gehabt. Und dass das gewisse verunsichert, das ist nichts anderes als verständlich.
Aber bei einem Brienz 2 ist man noch nicht eigentlich?
Wir sind noch nicht bei einem Brienz 2. Aber wir sind sicherlich auf gutem Weg, um diese Umsiedlung auch können umzusetzen. Wir haben sehr viele Abklärungen getroffen bis zu den Baustandorten. Und es wär falsch, wenn man die Arbeit nicht gemacht hätte. Und wir hoffen alle, dass wir sie nie brauchen, aber wir wären viel zu spät, wenn man sie erst dann würde anfangen, wenn man das Gefühl hätte, doch, jetzt brauchen wir sie gleich.
Trotz Entwässerungsstollen, wo das ganze Wasser ablaufen soll, ist ein schöner Enthusiasmus dahinter. Der Kanton und ihr sind an einem Plan B dran, um das Dorf ganz wegzunehmen.
Ja, das ist so. Wir sind an einem Plan B dran. Das heisst, das ist gemeint, das ist der Kanton und der Bund. Also eigentlich ist es eine Verbundaufgabe, wenn man dem so will sagen. Und das ist richtig. Wir haben einen Plan B. Er ist noch nicht ganz fertig, aber er ist so weit, dass man, sobald man weiss, was die Planungszone mit sich bringt, dass man dann auch eine Teilrevision von diesen verschiedenen Baustandorten kann in Angriff nehmen.
Ganz aktuell, wie steht jetzt Brienz da? Was kommt auf einem zu?
Ja gut, das ist eine schwierige Frage, weil Brienz hat natürlich eine unheimliche Dynamik und in Brienz muss man vielleicht in Wochen oder Monaten rechnen, weil es kann immer ein bisschen anders kommen, weil die Natur hat natürlich sehr viel Bewegung drin in Brienz. Ich glaube, wir brauchen jetzt eine rechte Portion Zuversicht, dass der Entwässerungsstollen seine Wirkung zeigt, dass man die Grosshangrutschung zum Stabilisieren kommt und dass man dann auch wieder Hoffnung verspürt, dass man in Brienz weiterhin wohnen und leben kann.
Daniel Albertin, Gemeindepräsident von Albola Alvra. Danke vielmals, sind Sie zu unserem Studio gekommen.
Besten Dank.
Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
Der 14. Juni steht im Zentrum der Frauen. Heute ist der landesweite feministische Streik. Und der Tag ist kein Zufall. Seit dem 14. Juni im Jahr 1981 gelten Frauen und Männer per Gesetz als gleichberechtigt. Und am 14. Juni 1991, also 10 Jahre später, war dann der erste grosse nationale Frauenstreik gewesen. Auch in Chur auf dem Alexanderplatz haben sich darum heute ein paar Frauen versammelt, um auf die Rechte der Frauen aufmerksam zu machen. Was sie antreibt im Beitrag von Jasmin Schneider.
Mein Name ist Katrin, ich bin 62, komme aus Domadems, habe drei Kinder. Und ich bin 1991 schon beim ersten Frauenstreik dabei gewesen.
Ich bin Lilian, ich bin 16 Jahre alt und ich bin hier, um den Frauenstreik zu unterstützen.
Ich bin Natascha, ich bin heute hier, weil meiner Meinung nach haben wir noch keine Gleichstellung erreicht, so wie wir es in der Verfassung verankert haben.
Ich heiße Brigitta, ich bin 74 und ich kämpfe quasi schon mein Leben lang noch für die Gleichberechtigung der Frauen.
Ja, es geht darum, zum Dranbleiben, wenn unsere Grossmütter und Urgrossmütter nicht locker lassen hätten, dann hätten wir heute immer noch kein Frauenstimmrecht.
Frauen in der Gesellschaft sind immer noch ganz klar benachteiligt in verschiedensten Bereichen.
Ich habe damals mit grausamer Wut aufgeregt, dass mein Kollege
der genau die gleiche Ausbildung hatte, hat 800 Franken mehr im Monat gekriegt hat als ich. Und jetzt ist es heute auch noch, meine Kinder sind gross, Lohnungleichheit besteht immer noch.
Es gibt immer noch wirklich viele, vor allem Frauen, die Care-Arbeit verrichten und für das nicht anerkannt werden.
Nicht stillstehen, es muss noch mehr passieren.
Hier in der Schweiz ist halt einfach der nationale Frauenstreiktag und es ist einfach ein Tag, wo wir alle zusammenkommen, um zusammen hocken und auch zusammen stark sein. Und es ist einfach mega wichtig, dass es so einen Tag gibt, dass auch die Gemeinschaft gestärkt wird.
Wir haben Gleichstellung noch nicht erreicht und wir müssen weiter dafür kämpfen.
Wir werden weiterhin miteinander hässig sein, kämpfen und laut lärmen, bis man uns überall hört.
Ab dem 4. sind die Frauen in Chur weitergezogen. Sie sind auf den Zug Richtung Zürich, um dort am Abend an der Demo mitzulaufen. Jugendliche in ihren Talent fördern und sie auf eine Karriere als Sportlerin oder Musiker vorbereiten. Das ist das Ziel einer Talentschule. Im Kanton Graubünden gibt es gerade 3 dernige. Eine, die Talentschule Sur Selvaz in Lanz, feiert der Monat ihr 15-Jahr-Jubiläum. Für den Anlass haben sich die Lehrpersonen etwas Besonderes für ihre Schülerinnen und Schüler überlegt. Livio Jungo war mit dabei.
Skifahren, Tanzen, Klettern und noch mehr. Hobbys haben die Schülerinnen und Schüler vor der Talentschule Sur Selva nicht alle die gleichen. Etwas haben sie aber gemeinsam. Sie wollen gross rauskommen und verfolgen ambitionierte Ziele.
Das Ziel ist jetzt sicher für nächstes Jahr mal, dass ich weiterfahren kann ins BSV Juniorenkader. Und wenn ich dann weiterfahre, sicher mal im Weltcup starten.
Also mein Ziel ist mal einen Europacup und einen Weltcup einfach mitklettern dürfen.
Ich würde sehr gerne Karriere im Langlauf starten. Und mein Ziel ist eigentlich Olympia und ins Swiss Ski Team kommen.
Für gewisse ehemalige Schüler sind derartige Träume schon zur Realität geworden. So zum Beispiel für den Freestyle-Skifahrer André Raghetti und den Skirennfahrer Fadri Janutin. Der André Raghetti denkt gern an seine Zeit in der Talentschule Sur Selva zurück.
Sei es Turnhalle, sei es Schulhaus. Ich weiss noch genau, wo ich meinen ersten Tag hatte. Ganz allein. Meine Mama ist nicht mitgekommen. Bin ganz allein hier hingelaufen. Habe so gewusst. Und das ist natürlich alles wieder aufgekommen.
Zur Jubiläumsfeier haben André Raghetti und der Fadri Janutin einen Tag mit den jetzigen Schülerinnen und Schülern verbracht. Zusammen haben sie Volleyball gespielt und ihre Geschicklichkeit auf die Probe gestellt. Bei den Schülern ist der Besuch der 2 Ehemaligen sehr gut angekommen.
Es ist cool, zum schauen, wie die der Weg gegangen sind, auch mit dem Fadri, der auch ein Skifahrer ist, und mit dem André, der halt sehr wie berühmt ist, auch durch Social Media und alles.
Ich finde es sehr schön, weil also der André Raghetti ist sehr berühmt und ich schaue auch sehr viele seine Videos auch.
Ja, mega lässig. Sie sind ja beide sehr berühmt. Das ist schon noch lässig, weil sie sind auch hier mal in die Schule gegangen und nachher ist noch spannend.
Ich bin jetzt nicht so, also ich folge jetzt nicht so viel Skifahrer, aber ich kenne sie halt vom Gehören her und ich finde es mega cool, dass wir auch mal mit Profisportlern Sport machen.
In der Talentschule geht es aber nicht nur um Sport. Auch die musikalischen Talente sollen nicht zu kurz kommen. Darum hat für das Jubiläumsfest der rätoromanische Sänger Matteo De Funz vorbeigeschaut. Auch er hat damals die Talentschule in Ilanz besucht.
Ich war sehr viel in diesem Saal zum Beispiel und wir haben sehr viel da zusammen Zeit verbracht und schöne, wirklich schöne Momente gehabt, Konzerte gespielt. Ja, es ist ein bisschen immer noch gleich, das Gefühl so, es schmeckt noch gleich, es sieht noch gleich aus und es sind immer noch junge Sportler und Sportlerinnen da, die motiviert sind und die etwas machen wollen und es ist auch schön, um das zu sehen.
Zusammen mit dem jungen Musiktalent hat er ein Lied einstudiert. Nach einigen Proben haben sie das dann am Jubiläumsfest der Lehrpersonen und der Eltern vorgespielt.
Yes. Insgesamt besuchen 29 Jugendliche die Talentschule Sur Selvaz in Lanz. Und auch wenn die Nachfrage relativ gross ist, mehr als 34 Schülerinnen und Schüler will die Schule auch in Zukunft nicht aufnehmen. Domodems sind das Wochenende Turnerinnen und Turner los. Heute Nachmittag hat das Bündner Glarner Turnfest angefangen. So richtig gestartet ist das Ganze aber schon vor rund zwei Wochen. Der Ruth Schmenzi berichtet.
Zweieinhalb Tage ist Domodems eine Turnerhochburg. Tausende Turnerinnen und Turner kämpfen das Bündner Glarner in Kanton Graubünden. Dass so viele Menschen überhaupt turnen können, hätten Haufen müssen aufgestellt werden. Zwei Jahre ist geplant worden. So richtig losgegangen ist es dann vor zwei Wochen, erklärt Jan Rutzer, im OK zuständig für den Bau und Infrastruktur.
Offiziell sind wir ab dem 1. Juni haben wir wirklich gestartet. Wir haben die Woche davor haben wir mit Schwerlastplatten das ganze Terrain vorbereitet, dass wir dort auch mit Lastwagen drauffahren können, weil das Wetter in den letzten Monaten nicht gerade wirklich rosig war.
Und genau darum mussten so Platten verlegt werden. So, dass sie dann mit den schweren Fahrzeugen nicht auf der Wiese einsinken und alles kaputt machen. Aufgebaut worden sind unter anderem ein Haufen Zelt. Von Barzelt über ein Weinzelt mit Terrasse bis zu einem grossen Festzelt.
Ja, wir haben ein Festzelt, wo wir 110 Meter lang haben. Dort haben wir mehrere Sachen untergebracht. Wir haben das grosse Festzelt ist dort drin. Dann im weiteren Bereich haben wir die Turnerverpflegung plus auch die Teamerobik mit einer Bühne, die wir drin gebaut haben, wo wir dort dann eigentlich unter einen Hut bringen können.
Für das Bündner Glarner Turnfest ist aber nicht alles Material, das gebraucht wird, gekauft worden. Den Organisatoren ist es wichtig, mit anderen Turnvereinen oder mit Geschäften in der Region zusammenzuarbeiten und Synergien zu nutzen, sagt Jan Rutzer vom OK.
Da schaut man schon und ich finde es auch wichtig, dass man so die Synergien nutzt voneinander und das macht schlussendlich auch, je nachdem, was man bestellt, hat den halben Preis aus, wenn man es zweimal kann verwenden, anstatt nur einmal.
Natürlich klappt das nicht bei allem Material. Für so ein Fest braucht es aber nicht nur Infrastruktur, sondern auch Helferinnen und Helfer. Rund 800 Personen stimmen für das Bündner Glarner Turnfest im Einsatz.
Das sind Private, vorwiegend aber auch Turnvereine. Oder einfach jeder, der Lust hat, hilft hier mit und das ist schon sehr cool. Und schlussendlich sind es schon über 1'200 Einsätze. Also da siehst du eigentlich, dass es einen Haufen gibt, die doppelte Einsätze haben. Und das ist Gold wert oder, für so ein Event.
Nach dem Turnfest muss dann alles auch wieder abgebaut und verräumt werden. Für das haben die Organisatoren aber nicht wie beim Aufbau zwei Wochen der Zeit, sondern nur knapp eine Woche.
Das Bügla, Bündner Glarner Turnfest, geht noch bis der Sonntag. Am Wochenende dröhnen am Kerenzerberg im Kanton Gloris wieder die Motoren. Autos und TÜVs düsen am Kerenzerbergrennen von Mullis Richtung Vilsbach. In den Rennautos sitzen aber nicht nur eingefleischte Motorsportbegeisterte, sondern auch ein Schwinger und ein Bobfahrer. Nochmal der Ruth Schmenzi.
Der Ursprung des Kerenzerbergrennen, wie man es heute kennt, liegt im Jahr 1967. Bis 1970, also viermal nacheinander, sind national und international bekannte Rennfahrer den Berg aufgeheizt.
Und dann ist ja das nicht mehr erlaubt worden, es ist in Vergessenheit geraten. Ich bin überall auf der Welt an den Rennstrecken unterwegs und irgendwann ist mir in den Sinn gekommen, ja, wir hätten ja vor der Haustür eine Rennstrecke.
Sagt Franz Leupi, OK-Vizepräsident vom Kerenzer Bergrennen. Aus einer Diashow über das ursprüngliche Kerenzer Bergrennen ist eine Idee entstanden und aus denen aus das Revival, also das Kerenzer Bergrennen, wie man es heute kennt. Im Vergleich zu früher sind heute meistens nur Hobby- oder pensionierte Rennfahrer am Start.
Wir sind mit 220 Autos am Start und 50 TÜV. Und das ist schon sehr speziell, dass man überhaupt so viel Auto und TÜV an den Start anbringt. Weil das sind dann jede Fahrt 3 Läufe pro Tag. Und das ist also von morgen um 10 ab 8 bis am Abend um 17:30 ist Rennbetrieb.
Die Rennstrecke ist wie früher. Der Start ist zu Mullis beim Restaurant Weid, das Ziel ein bisschen mehr als 3 Kilometer später beim Vorwald zwischen Mullis und Vilsbach. Unter den Rädern nennt die Strecke aber nicht nur alte Rennautos, erklärt Franz Leupi.
Es hat natürlich schon Highlights darunter. Das ist ein Oldtimer aus den 30er Jahren mit einem 26 Liter Motor. Es ist der Sauber C3 haben wir am Start, der Sauber C1 haben wir am Start. Wir haben wieder ein Showprogramm.
Und zu dem Showprogramm gehören in diesem Jahr auch zwei Sportler, die man nicht gerade mit dem Autorennsport in Verbindung bringt. Es sind das der Glarner Schwinger Roger Reichen und der Schweizer Bobpilot Michael Vogt.
Da hat ein Teilnehmer, der sich angemeldet hat, hat an diesen zwei eins von seinen Porsche zur Verfügung gestellt. Er war eigentlich der Initiant, der geschaut hat, dass die fahren bei uns.
Dass zwei bekannte Personen am Keranzenbergrennen aktiv mit dabei sind, die nicht aus dem Motorrennsport kennen, freut der OK-Vizepräsident vom Keranzenbergrennen, der Franz Leupi, besonders.
Weil auch diese Leute die bringen wieder eine andere Fangemeinde mit, die den Anlass bereichert. Wenn ich nur Rennfahrer, die in der Rennszene berühmt sind, dann habe ich nur Leute von diesem Umfeld. Und so haben wir eigentlich auch bei den Zuschauern, wie bei den Fahrern, ein ganz vielfältiges Umfeld.
Zuschauerinnen und Zuschauer können die verschiedenen Rennautos und TÜVs aber nicht nur vom Streckenrand aus in Action sehen, sondern die auch von ganz nahe im Fahrerlager anschauen.
Das Kerenzer Bergrennen startet morgen und am Sonntag jeweils am 8. Der Eintritt kostet jeweils 5 Liber. Das war es mit dem heutigen Infomagazin. Wenn ihr diese Sendung nochmal hören wollt, macht das entweder auf rso.ch oder überall, wo ihr Podcasts hört. Mein Name ist Dias Fritschi. Ich wünsche allen zusammen von Herzen ein ganz gemütliches Wochenende.
Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.